004 Zürich und auch Angehörige konnten uns gerne anrufen, live 044-567-2400, wenn ihr etwas berichten wollt. Auch ihr könnt Grüße für eure Angehörige schicken. Auch haben wir eine Telegram-Nummer, das jetzt gerade ich nicht sehen kann, aber suche ich für euch. Oder wie gesagt, ihr könnt ein E-Mail immer schreiben. Dann versuche ich ein Musikstück für euch zu machen. Antifa Dance von Anita Tischu. Und ich hoffe, dass ihr in die Zellen ja, einfach tanzen könnt.
Pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras.
Internacionalista Dance Popular.
Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Kaidi, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras.
Bevor wir weitergehen, ich habe gefunden und auch in ihr in unserem Telegram-Channel etwas schicken wolltet, eine Audio oder kann sein auch ein Text, auch Gedichte, das im Gefängnis geschrieben wurden, einfach könnt ihr gerne unter 077-501-0714 077-501-0714. Si queréis también mandarnos poesías o lo que está pasando vuestras familiares en la cárcel, nos podéis escribir, mandar un audio al número 077-501-0714. Repito, 077-501-0714. Da igual en el idioma que sea, habrá alguien que lo entienda, ya que ofrecemos nuestro programa también en casi 20 idiomas. Por eso voy a poner otra canción y os dejo con una grabación del evento por la libertad de Fred Mumia, donde se contaba un poco su situación. Es Mumia Jamal es un periodista que lleva encarcelado muchos años en una cárcel de USA, y él sigue rompiendo esa isolación, contando y denunciando lo que pasa en esas cárceles, ya que en Estados Unidos hay 7 millones de personas presas. La mayoría son también personas pobres, personas de color, que también tienen que ver que son importantes para mantener el sistema de esclavitud, o el sistema que les explota, y el sistema haga negocio con ello. Sobre eso hablaron ahí en el evento, en el post, y también emitiremos ese programa completo, pero hoy solo una parte de la perspectiva que significa ser familiar de una persona que está en la cárcel y tiene que luchar en el día a día para sobrevivir, y esa perspectiva también nos parece importante, porque la cárcel no castiga solo a la persona presa, sino también a su entorno, a sus familiares, porque el sistema carcelario actual no tiene que ver con justicia, sino que va de eso, ¿no? De castigar, de romper personas. Por eso aquí emitimos todos los lunes en Compliza a las 7, y eso, cuanto más se hable del tema, cuanto más se rompan esos muros de isolación, más personas estarán en libertad, y desde las radios del Radia seguiremos aquí emitiendo hasta que todas y todos seáis libres. Denak askatu arte, mikrofonoetatik borrokan jarraituko dugu. Jana ni haine italianixe zingerin untan derpraitak. Gabon.
Gefängnis verurteilt aufgrund eines Drogendeliktes. Er wurde im Bundesstaat Virginia verurteilt, welcher bekannt ist für harte Strafen bei Drogendelikten und noch härtere Strafen, wenn es um Crack geht. Er war anfangs in Virginia inhaftiert, wurde dann verlegt nach Philadelphia. Ein paar Jahre später im Bundesstaat Kentucky und dann nach Pennsylvania, ein paar Monate später nach Texas, wo er heute noch ist. Als Angehörige eines Inhaftierten in den USA ist es so, dass der Alltag einfach von Unsicherheit geprägt ist. Man weiß nie, ob er sich melden kann, man weiß nie, ob es ihm gut geht, man weiß nie, was gerade passiert. Ständig sind sie von Lockdowns betroffen, das heißt, dass sie in den Zellen eingesperrt werden. Und das für Stunden, Tage, Wochen bis sogar zu Monaten. Und die Gründe für Lockdowns sind, manchmal haben sie zu wenig Personal, manchmal werden die Kameras ausgetauscht, manchmal gibt es Ausschreitungen unter den Gefangenen. Also es gibt immer irgendeinen Grund, um diese Lockdowns zu machen. Wir kommunizieren per Telefon, also kann ich anrufen. Diese Telefongespräche brechen nach 10 bis 15 Minuten ab. Es kommt darauf an, in welchem Knast er gerade ist. Und er kann mehrmals pro Tag anrufen, aber natürlich sind auch die Telefonapparate ziemlich beschränkt auf den Abteilungen und es ist einfach auch respektlos, wenn man immer an den Telefonen bleibt und diese besetzt. Deswegen wird er ruft er meistens nicht gerade wieder an. Wir können, also er kann E-Mails schreiben, es gibt so eine E-Mail-Firma, die Corelinks, diese E-Mails von den Gefangenen laufen alle über diese Corelinks, wo er diese E-Mails schreiben kann. Telefone und E-Mails sind nicht möglich, wenn sie eben gerade wieder im Lockdown sind. Deswegen ist unser Kommunikationsmittel der Brief, also Briefkontakt, weil das kann er eigentlich immer schreiben, wenn er Briefmarken hat, was auch nicht immer der Fall ist. Genau. Er ist, wie gesagt, im Moment im Bundesstaat Texas. Vorher war er in Pennsylvania, das war wirklich für ihn der aller schlimmste Knast überhaupt. Dort war er zwar nur ein paar Monate, aber diese paar Monate hatten es wirklich in sich. Also er hat kurz nachdem, dass er dort hingekommen ist, haben die Mitinhaftierten ihm gesagt, er solle unbedingt ein Messer auf sich tragen, weil es einfach zu gefährlich sei ohne. Er hat sich dann geweigert, weil er ist kurz vor der Entlassung und er wollte eigentlich nichts riskieren. Hat dann so lange eigentlich die Wärter provoziert, bis er ins SHU kam, also ins Security Housing,
Safe Housing Unit,
also eigentlich das Loch, also Isolation. Er war dann dort und das sind so, die Zellen sind alle auf einer Linie und sie schauen alle gegen die Wand. Hat dann an einem Nachmittag also ich muss vielleicht so anfangen, ich habe ihn letzten Sommer dort besucht, in diesem Gefängnis in Pennsylvania. Er war damals schon im SHU, also zu dieser Zeit, wo ich ihn besucht habe. Wir sind dann in so einen großen Raum gebracht worden, wo die normalen Besuche stattfinden können. Durch das, dass er eben aber im SHU war, sind wir so in einen kleinen Raum gebracht worden. mit einer Plexiglasscheibe dazwischen und er war dann hinter der Plexiglasscheibe in dem anderen Raum. Er ist dann Füßen und Händen gefesselt dort reingebracht worden, musste sich dann ganz umständlich irgendwie runter neigen, damit sie die Handfesseln abmachen konnten. Er hatte auch, damit wirklich jeder sehen kann, dass er aus dem Schuh kommt, hatte so einen orangen Overall getragen, alle anderen hatten einen grauen. Er hat sich dann hingesetzt und hat das Erste, was er gesagt hat, ist, ich muss dir sagen, dass sie hier Leute umbringen, also in diesem Gefängnis bringen sie Leute um. Und ich habe gesagt, okay, was ist passiert? Und er hat gesagt, eben sie sind in diesem Schuh, diese Zellen sind alle auf der gleichen Linie und sie schauen gegen eine Wand. Er hat dann gehört, dass irgendetwas passiert in der Zelle nebendran und hat so durch den, so oben so einen kleinen Schlitz, wo er rausschauen kann, hat dort rausgeschaut und es ist so eine Special Unit, ist in diese Zelle rein und es hat geschrien und gemacht und dann plötzlich sind die wieder raus und der Mann in dieser Zelle hat weiter geschrien und Tay, also mein Partner, hat versucht ihn zu beruhigen, hat durch die Schreie des Mannes gemerkt, dass er Muslim ist und Tay ist auch Muslim und er hat dann versucht, mit ihm zu beten und das ist, war dann etwas, was ihn beruhigt hat und schließlich hat der Mann gesagt, die sind in die Zelle gekommen, haben mich zusammengeschlagen und ich liege jetzt gefesselt an Händen und Füßen am Bett. Sie haben sich noch eine Weile unterhalten und sind dann eingeschlafen. Am nächsten Tag hat der Mann wieder angefangen zu schreien. Und Tay hat wieder versucht, ihn zu beruhigen. Er hat geschrien, hat nicht mehr aufgehört. Irgendeinmal war es dann ruhig. Und ein paar Stunden später ist die Tür aufgegangen, hat wieder gehört, dass etwas geht. Er hat rausgeschaut und gesehen, wie sie diesen Mann in einem Leichensack rausgefahren haben. Genau. Er konnte nach diesem Vorfall nicht mehr schlafen. Er hat gesagt, immer wenn er die Augen schließt, hört er die Schreie dieses Mannes. Das war für ihn ganz, ganz schlimm. Er hat dann, einfach, also für mich war es mega schlimm, weil man kann wie nichts machen. Man hört, dass das passiert und man weiß, man kann einfach wie nichts machen. Und es ist auch als Angehörige, du kannst nicht... Also an wen willst du dich wenden? Es ist bekannt, dass das passiert, es ist klar, dass das passiert und man muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, weil die Gefangenen dafür bestrafen, wenn man als Angehörige etwas macht oder irgendetwas sagt. Deswegen, ja, man will ja auch nicht, dass irgendetwas ist. Einige Tage nach dem Besuch hat Tay mich angerufen und gesagt, ja, sie sind jetzt auch in seine Zelle gekommen, weil sie gemerkt haben, dass er die Briefe aus dem Schuh mit dem Kugelschreiber schreibt und das wäre nur mit Bleistift erlaubt. Sind dann reingekommen, haben gesagt, wo hast du den Kugelschreiber? Und er so, weiß ich nicht. Und sie haben ihn geschlagen und dann am Schluss hat er so ganz stolz gesagt, weißt du, einen Kugelschreiber haben sie nicht gefunden. Ich dachte so, okay, was soll das? Aber schlussendlich, ich habe verstanden, dass es einfach auch darum geht, ein bisschen Würde zu behalten. Einfach nicht, sich nicht irgendwie alles gefallen zu lassen, sich irgendwie, ja, zumindest ein bisschen gegen das System zu wehren. Und deswegen denke ich manchmal, für mich wäre es schön, wenn er das nicht machen würde, aber ich verstehe, dass er sich auch ein bisschen wehren möchte. Genau. Ja, das sind so kurz über ihn und über die Situation, die wir haben. Es war so, dass ich eigentlich nicht unbedingt sprechen wollte. Ich habe mir das gar nicht überlegt, ob ich hier sprechen möchte. Ich wurde dann angefragt, ob ich auch einen Teil dazu machen möchte. Ich habe das mit Tay besprochen und er hat gesagt, bitte mach das. Es ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, was passiert. Es ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass sie eine Stimme haben. Und er hat dann auch mit den anderen auf seiner Unit darüber gesprochen und ein paar Tage oder Wochen, bevor wir die Infotour oder die Tour angefangen hat, habe ich einen Brief erhalten von einem Mitinhaftierten, von ihm, den ich gerne vorlesen möchte. Das ist eine von ganz, ganz vielen Geschichten. Und ja, ihm war es einfach auch wichtig, einen Teil dazu beizutragen. Ich habe ihn übersetzen lassen, ich habe ihn nicht gekürzt, ich habe ihn nicht umgeschrieben oder so, es ist genauso, wie er es geschrieben hat. Möge Frieden, Liebe und Segen mit euch sein. Hallo, mein Name ist Jacquan Nesbitt. Ich bin 28 Jahre alt und Afroamerikaner. Ich sitze im Gefängnis wegen eines 922G-Delikts. Das ist illegaler Waffenbesitz. Ich wurde zu 120 Monaten Gefängnis verurteilt. Dies ist mein erstes Mal in einem Bundesgefängnis. Es scheint, als hätten sie mir Punkte für vergangene Anklagen nach dem Jugendstrafgesetz verteilt, die ich bereits in meinem Bundesstaat abgesessen habe und so die Haftstrafe verlängert. Ich kam ins Bundesgefängnis und erlebte eine komplett neue Umgebung von Unterdrückung, Rassismus und sehr geringer Integrität. Das Verrückte daran ist, dass es nicht nur die anderen Insassen sind, sondern auch die Wärterinnen und andere Angestellte. Und wirklich verrückt ist, dass die Wärterinnen uns dazu ermutigen, uns diese Sachen anzutun. Ich komme aus South Carolina, aus Greenville, und ich habe nie wirklich Rassismus erlebt, bis ich ins Bundesgefängnis kam, wo der Rassismus sehr unverblümt und offen ist. Ich war für 1,5 Jahre im USP McCreary. Während meiner Zeit dort hatte ich 2 große Probleme. Das erste Mal wurden mir Handschellen angelegt und mir wurde mit dem Tod gedroht, weil ich in meine Zelle versucht habe, eine Leine zu ziehen. Der Wärter sagte zu mir: Boy, ich mache einen Anruf, bringe dich weg von der Kamera und verabreiche dir eine gute Tracht Prügel. Ich fragte ihn, warum er mich deswegen so bedroht, doch er sagte nur: Schau mich nicht an, Boy, du hörst, was ich sage. Die ganze Zeit über drehte er mein Handgelenk nach oben. Beim zweiten Mal musste ich das Gefängnis verlassen. Ich machte mich auf den Weg, aber ein Wärter hielt mich zurück und sagte zu mir, dass ich nicht einfach so nach draußen gehen könne, sondern jemand vom Personal mitnehmen müsse. Ich fragte daraufhin: Was meinen Sie damit, Sir? Sie müssen mir schon ein Messer geben, um wieder da nach draußen zu gehen, denn ich will nicht hinausgehen ohne Waffe und umgebracht werden, nur weil Sie Ihren Job nicht machen wollen. Er antwortete: Ich würde gerne dabei zuschauen, wie ihr euch alle gegenseitig umlegt. So müssen wir es nicht machen. Er fügte hinzu, dass ich wieder nach draußen gehen solle oder dass er mich sonst so lange wie möglich in Isolationshaft stecken würde. Ich sagte ihm, er solle tun, was er tun müsse, oder er solle mir ein Messer geben. Als ich im Schuh war und auf meine Verlegung wartete, wurde ein älterer Mann 3 Zellen von mir entfernt angegriffen und für gut 10 bis 15 Minuten verprügelt, bevor er aufhörte zu schreien und um Hilfe zu bitten. Als sie ihn im Rollstuhl hinausbrachten, war er nicht einmal mehr ansprechbar. Und sie haben eine Tüte über seinen Kopf gestülpt, damit wir ihn und sein Gesicht nicht sehen konnten. Sie hatten ihn verprügelt, weil er nicht aufhörte, den Panikknopf zu drücken, nachdem der diensthabende Wärter ihm ins Essen gespuckt hatte und er dies nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ich habe im Gefängnis, konkret im Bundesgefängnis, mehr Rassismus gesehen und erlebt als in meinem ganzen Leben. Es gibt im Gefängnis Angestellte und Wärterinnen, die zum Anführer einer Gang gehen und sagen, dass sie sich so und so verhalten sollen, weil sie ihnen sonst dieses oder jenes antun würden. Sie lassen Männer niederstechen und verprügeln, nur weil sie sich behauptet und das Respekt verlangt haben, den die Wärterinnen erhalten. Ich frage mich, ob diese Menschen diesen Beruf einzig und allein deshalb wählen, um die Männer unterdrücken zu können, die dort die Zeit für ihr Verbrechen absitzen. Ja, einige Menschen suchen Ärger, aber diese Haltung von wir gegen euch Kriminelle ist verrückt. Wir sind immer noch Menschen und sollten auch wie solche behandelt werden. Oft möchte ich sie dazu auffordern, darüber nachzudenken, ob sie es gerechtfertigt fänden, wenn sie selbst, ihr Sohn, ihr Vater oder sonst ein Familienmitglied so behandelt werden würde, wie wir es werden. Wie sie mit uns reden und wie sie uns verprügeln. Sogar unsere Religion wird unterdrückt. Ich war im Bundesgefängnis McCreary und Canaan und sie mögen dort keine Muslime. In der Isolationshaft in McCreary haben sie während der Razzia unsere Korane weggeschmissen und wir mussten wieder den ganzen Prozess durchlaufen, um neue zu beantragen. Fast jedes Mal schrieb einer der Wärterinnen, Jesus liebt dich, vorne oder hinten auf dem Buchumschlag oder ins Innere. Nur um sich mit uns anzulegen und uns und unseren Glauben durch den Dreck zu ziehen. Die Bundesgefängnisse fördern Gewalt, Rassismus und Spaltung unter den Männern, die ihre Zeit absitzen, indem sie uns bewusst nach den Orten, aus denen wir kommen, und unsere Hautfarbe trennen. Lasst uns nicht vergessen, dass sich die Wärterinnen respektvoller gegenüber den Gangmitgliedern auf ihren Units als uns gegenüber verhalten. Das bedeutet, dass sie mit ihnen nicht so umgehen wie mit uns. Sogar die Angestellten und Wärterinnen verhalten sich so, als wären sie in einer Gang. Die Weißen mit den Weißen und die Schwarzen mit den Schwarzen. Ich sah, dass einige der Angestellten überhaupt nicht einverstanden sind mit den unmenschlichen Dingen, die hier passieren. Aber sie haben zu große Angst um ihre Jobs, um etwas dagegen zu sagen oder zu machen. Sie müssen da arbeiten und sie sagen nichts dagegen und werden nichts dagegen sagen, komme was wolle, wegen der ganzen Logik von wir gegen die Kriminellen. Man kann es in ihren Gesichtern sehen. Dann gibt es Männer, die Zeit für Verbrechen absitzen, die sie nie begangen haben, nur aufgrund von Dingen, die andere erzählt haben, die erwischt wurden. Und nicht eine kurze Zeit, ich spreche von 10 bis sogar 16 Jahren im Falle einiger Männer, mit denen ich gesprochen habe. Nur weil jemand mit einer Freikarte aus dem Gefängnis raus wollte. Das ist böse und traurig. Die Menschen an der Macht, die Elite, werden nie einen Fuß ins Gefängnis setzen, nur weil jemand etwas über sie oder einen ihrer geliebten Menschen gehört hat. Ich bekam 10 Jahre für eine Pistole und die Richterin versprach mir, dass wenn sie mich je wiedersehen würde, sie mir wieder so viel oder sogar noch mehr geben wird, weil es das sei, was ich verdiene. Es ist verrückt, dass ich die Zukunft voraussagen kann, denn ich habe nicht vor, jemals wieder einen Fuß in eine Zelle zu setzen. Aber sie sagt mir, oder soll ich sagen, sie hofft, dass ich wieder zurückkomme, nur damit sie mir eine längere Haftstrafe geben kann, als sie mir bereits gegeben hat. Als ob ich nicht fähig wäre, mich zu verändern. Seit ich im Bundesgefängnis bin, habe ich versucht, mich so gut wie möglich von Ärger fernzuhalten. Ich bin in den Programmen und all dem, obwohl dadurch meine Haftstrafe nicht einmal um einen Tag verkürzt werden wird. Ich bin im Residential Drug Abuse Program und versuche, die Werkzeuge zu erlernen, mit denen ich in Zukunft ein besserer Mensch werden kann. Ich werde nicht ein Jahr früher dafür entlassen. Aber ich werde ein Jahr ins Halfway House, das ist eine Art offener Vollzug, gehen können. Aber die Person, die mich hineinbrachte, sagte, sie werde nur für 9 Monate anfragen. Ich bat sie, für ein Jahr anzufragen. Meine Mutter starb 2021. Meine Frau starb 2019. Ich versuche, nach Hause zu meinen Kindern zu kommen. Meine kleinen 14-jährigen Tochter und meinem 11- und 12-jährigen Söhnen. Ich bin seit ihrer Geburt im Leben meiner beiden älteren Kinder, aber nicht in dem meines Jüngsten. Ich hatte noch keine Chance, ihn kennenzulernen und habe ihn bisher nur auf 2 Fotos gesehen. Traurig, ich weiß, aber ich hoffe, das ändern zu können. Sie sagte mir, Mr. Nesbitt, ich muss Sie erst 4 Monate vor Entlassung anmelden. Also ich meine damit die Anmeldung für das Halfway-Haus. Aber ich werde Sie anmelden, wenn Sie noch 16 Monate abzusitzen haben. Ich dachte, sie sollten uns anmelden, wenn wir noch 24 Monate abzusitzen haben. Aber es scheint so, als ob sie uns so lange wie möglich im Gefängnis behalten wollen. Ich werde nie verstehen, warum die Gefängnisangestellten sich nicht wirklich anstrengen, um uns rechtzeitig nach Hause zu schicken, so wie wir es verdienen. Wir haben unsere Verbrechen begangen, ja, aber wir haben auch unsere Zeit abgesessen. Wenn es also Zeit ist zu gehen, warum können Sie uns nicht friedlich gehen lassen? Warum müssen wir so hart dafür kämpfen, was uns per Gesetz zustehen würde? Ich schreibe diesen Brief hier im RDAP. Ja, ich bin im Programm. Bitte betet für mich, für uns alle, und ich werde auch für euch beten, für jeden von euch. Danke für eure Zeit und habt einen gesegneten Tag. Mein Respekt, Mr. Nesbitt.